Wie sieht es bei dir zu Hause aus? Welchen von den zwei Zimmern ähnelt deines mehr? Instinktiv findet man doch ganz klar das eine bessere, da wo was los ist, wo die Stimmung gut ist, wo es lustig ist. Und doch habe ich zumindest schon mal auch ziemlich gute Gespräche über Internet gehabt, über Skype oder so. Und es gibt auch Momente, wo man wirklich in so einer Runde ist, wo es eben lustig ist, wo viele Leute sind, und man sich trotzdem total einsam und alleine fühlt. Darum soll es heute ein Stück weit gehen, was ist denn da eigentlich richtig? Oder ich habe es mal so aufgeteilt, auch wenn es komisch klingt. Erstmal gute Einsamkeit, dann über schlechte Einsamkeit will ich sprechen und dann, was kann man denn eigentlich gegen Einsamkeit tun? Also an sich ganz einfach. Grundsätzlich wollen wir alle dazugehören. Einsamkeit ist uns unangenehm und ich lese mal vor, als Gott die Welt geschaffen hat, heißt es in der Bibel, in seinem Wort, in 1. Mose 2,18, es ist nicht gut, dass der Mensch so alleine ist. Also grundsätzlich ist der Mensch auf Gemeinschaft ausgelegt und hat ein Bedürfnis nach Wertschätzung, nach Annahme, einfach nach Anerkennung auch. Danach jemand von jemandem gern gehabt und geliebt zu werden. Ich habe mal von Versuchen gehört, die man gemacht hat, wirklich mit kleinen Kindern, denen man zwar materiell alles gegeben hat, also Essen, Trinken, ein Bett, eine neue Windel, keine Ahnung, Wärme, aber keinen sozialen Kontakt zu den Eltern. Diese Kinder sind dann wirklich gestorben und kaputt gegangen. An diesem Mangel eben. Also jeder Mensch hat ein Verlangen danach, Liebe zu bekommen und auch Liebe zu geben. Außerdem hat jeder Mensch Fähigkeiten bekommen, mit denen er oder sie anderen dienen kann. Das ist mal offensichtlicher, wenn man sich jetzt die Band anschaut, relativ klar, und ist mal versteckter. Vielleicht ist jemand ein treuer Beter oder ist einfach gründlich in der Buchführung oder sowas, was man nicht so deutlich sieht. Und vielleicht hat auch einer mehr Gaben, ein anderer weniger, aber irgendwas ist immer da. Und hier gilt, was in der Bibel auch mal heißt, in Sprüche 11, wenn du mit anderen teilst, dann wirst du selbst beschenkt. Wenn du den Durst anderer stillst, dann lässt man auch dich nicht verdursten. Also Gott hat Gemeinschaft und Gemeinsamkeit einfach auch besonders gesegnet. Kein Mensch kann in Einsamkeit dauerhaft glücklich werden. Vielleicht kennt ihr den Film Into the Wild, ein ziemlich guter Film, basiert auf einer wahren Geschichte, handelt von dem Christopher McCandless. Das ist ein Amerikaner, der hat nach seinem Schulabschluss alles verlassen, von heute auf morgen, ohne es zu sagen, ist er von seinen Eltern, von seiner Schwester abgehauen, hat sein Geld, das er angespart hat, verbrannt oder verschenkt und ist ab sofort als Anhalter getrampt eben durch Amerika. Und sein Traum, sein großes Ziel war, dass er am Ende nach Alaska kommt, dort lebt, eben in der Wildnis, ganz alleine auf sich gestellt und nur noch er von der Natur lebt, ohne andere Menschen. Er hat es dann auch geschafft, er hat es so gut 100 Tage durchgehalten und ist am Ende dort alleine in Alaska gestorben. Und man nimmt an, man versucht es zu rekonstruieren, Tagebücheinträge und sowas, dass er wirklich ganz langsam verhungert ist auch dort dann. In einem seiner Bücher, die man bei ihm gefunden hat, da hat er ganz dick unterstrichen gehabt, Happiness is only true when shared. Das heißt übersetzt, Glück ist nur dann echt, wenn man es mit anderen teilt. Es gibt ja auch den Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude. Also was nützt einem wirklich Freude, wenn man sie eigentlich niemandem mitteilen kann? Und ich lese heute in unserem Predigttext, da wird es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Es steht in Prediger 4, wenn jemand eine Bibel bei hat, kann er es aufschlagen. Prediger 4, Vers 9 bis 12. Zwei sind allemal besser dran als einer allein. Wenn zwei zusammenarbeiten, bringen sie es eher zu etwas. Wenn zwei unterwegs sind und hinfallen, dann helfen sie einander wieder auf die Beine. Aber wer allein geht und hinfällt, ist übel dran, weil niemand ihm helfen kann. Wenn zwei beieinander schlafen, dann können sie sich gegenseitig wärmen. Aber wie soll einer allein sich warm halten? Ein einzelner Mensch kann leicht überwältigt werden, aber zwei wehren den Überfall ab. Noch besser sind drei. Das heißt ja, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Also ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Ich denke, es ist eine ziemlich klare Linie, die man da erkennt. Und vielleicht ist jetzt jemand versucht zu denken, okay, gut, also verstanden, alleine sein ist böse, schlecht. Also als Mensch einfach versuchen, alleine sein zu meiden und möglichst viel Zeit seines Lebens in Gemeinschaft zu verbringen. Und es gibt da wirklich Menschen, die so leben, die wirklich nie für sich alleine sind und auch das gar nicht wollen, also keine Sekunde. Und das ist dann auch nicht mehr gut. Oft sind die dann vor irgendwas auf der Flucht. Also die versuchen einfach offene Fragen, Zweifel oder Ängste irgendwie in Gemeinsamkeit einfach im Lärm zu ersticken und drunten zu halten. Jemand hat mal gesagt, im Schweigen erneuert sich die Rede. Im Schweigen erneuert sich das Wort. Geräusch verzehrt, das Schweigen nährt. Also Geräusch verzehrt, das Schweigen nährt. Also eine gewisse Einsamkeit ist sehr wohl gut und nützlich. Die Frage ist halt nur, ja, wie viel ist denn gesund? Wie viel Gemeinschaft gehört und Einsamkeit ist gesund und normal? Vielleicht kennt ihr das, dass viele Menschen am Land groß werden, dort aufwachsen und irgendwann wollen sie dann in die Stadt ziehen. Da hört man dann so Sätze wie, ah, hier ist so wenig los, hier ist es so ruhig, hier ist es so leer, ich will einfach hier raus, ich will in die Stadt. Und dann gibt es komischerweise Menschen, die wollen dann auch von der Stadt aufs Land und die sagen eigentlich genau das Gleiche. Ah, hier ist so wenig los, hier ist es so schön ruhig, hier ist es so schön leer. Also die gleiche Situation, einfach nur unterschiedliche Menschentypen, die das anders handhaben. Die Frage ist jetzt nur, was bist du da für einer? Und da gibt es meiner Ansicht nach verschiedene Typen. Einmal so Menschen, die sind mehr wie Gastwirte. Die sind so, je voller der Raum wird, desto lustiger, desto besser ist es für die. Die fühlen sich da wohl, die Stimmung steigt, es wird lustiger. Und die sind schon einsam, wenn überhaupt nur 3 oder 4 Leute noch im Raum sind. Und wenn niemand da ist, ist es für die ganz schrecklich. Und die müssen sich da verhüten, dass sie zu viel in Gemeinschaft sind. Dass sie vielleicht zu oberflächlich sind. Dass sie sowas wie die stille Zeit vernachlässigen. Und dann gibt es auf der anderen Seite mehr so Philosophenmenschen. Denen reicht es, wenn 1, 2, 3 Leute da sind, mit denen man richtig tiefe Gespräche führen kann. Die können sich sogar in Einsamkeit erholen. Die können da nachdenken und tanken da auf. Aber die stehen in der Gefahr, dass sie zu viel alleine sind und dann vielleicht anfangen, nur noch um sich selbst zu drehen. Das sind jetzt 2 Extremtypen, da gibt es natürlich alle Abstufungen dazwischen. Deshalb nochmal die Frage, wo willst du dich da einordnen? Was bist du für ein Typ? Und wenn man da weitergeht, wenn du das weißt, was du bist, akzeptierst du dich so, wie du bist. Oder versuchst dich mit anderen zu vergleichen, wenn du siehst, oh, der hat so viel mehr Freunde auf Facebook wie ich. Oder das sind so gute Freunde, sowas hätte ich auch gern. Also egal, was du für ein Typ bist, das ist an und für sich mal okay. Und es ist anstrengend und nicht richtig. Und wenn du dich hier mit anderen vergleichst und versuchst auch jemand anders zu sein, wenn du dich das selbst nicht annimmst. Und ich weiß, das hört man eigentlich ziemlich oft von allen Seiten, dass man es eigentlich fast gar nicht mehr ernst nehmen kann, von Religionslehrern und so rosa Kuschelpredigern, nenne ich es mal. Es hört sich auch fast zu schön an, um wahr zu sein, ist aber trotzdem wahr. Das steht, ja, dass wirklich kein Mensch über diese Erde geht, den Gott nicht liebt. Hört sich eigentlich ganz einfach an, ist aber wirklich so. Du, ich, jeder hier im Raum, du bist gewollt. Also du und deine spezielle Sicht der Dinge ist von Gott befürwortet worden. Und eben im Psalm 39 heißt es, du hast mich geschaffen mit Leib und Geist, hast mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Dafür danke ich dir, es erfüllt mich mit Ehrfurcht. An mir selber erkenne ich, alle deine Taten sind Wunder. Also Gott hat dich gewollt und hat Beziehungen gewollt. Und du bist begabt und ganz bewusst begabt. Und wenn wir das Ganze nochmal zusammenfassen, niemand kann dauerhaft allein glücklich werden. Und niemand kann ganz ohne Einsamkeit leben. Und dazwischen gibt es irgendwie so eine Dosis, die jeder Mensch hat, eine Dosis an Gemeinschaft und Einsamkeit, die ihm gut tut. Und die auch wirklich gut ist, muss ich akzeptieren und annehmen können. Manch einer mag fragen, ja, wo ist denn das Problem an der Sache dann eigentlich? Und das Problem ist, wenn man diese Dosis an Einsamkeit und Gemeinschaft eben nicht erreicht. Das, was einem gut tut, wenn zum Beispiel so ein Gastwirt schmeckt, einfach nur 4 oder 5 Leute kennt. Oder wenn jemand so ein Philosoph ist und halt niemanden kennt, oder nur einen oder 2 Freunde, oder nur Leute, mit denen man Smalltalk machen kann. Da beginnt dann schlechte Einsamkeit, ungesunde Einsamkeit, gezwungene Einsamkeit. Das kann ganz verschiedene Gründe haben. Vielleicht ist einfach niemand da in der Nähe, der zu einem passt. Es kann auch einfach sein, dass man anders ist wie die anderen. Irgendwie äußerlich oder andere Interessen hat. Oder ganz einfach Schüchternheit. Wenn ihr an den Heath Ledger denkt, der im 2. Batman-Film diesen Joker gespielt hat. Eigentlich ein ganz, ganz krasser Hollywood-Frauenschwarm und trotzdem privat fast schon krankhaft schüchtern. Also es gibt viele Gründe für diese schlechte Einsamkeit. Wenn es dann weitergeht, dass man ausgegrenzt wird, irgendwie isoliert wird oder noch dazu angegriffen wird, dann kann es zu Verletzungen und Verbitterung führen. So nach dem Motto, scheiß doch auf euch alle, ich brauche euch nicht. Vielleicht ist so mancher oder so manche dann versucht, dass ihr auf virtuelle Freunde setzt. dass man eben dann, wenn man einfach ein bisschen geschützter und anonymer ist, und wenn es ganz hart auf hart kommt und unangenehm wird, dann kann man einfach offline gehen und den Laptop zumachen. Was ist denn der Unterschied, wenn ihr von der Person so eine SMS kriegt oder die Person direkt vor euch steht und euch das ins Gesicht sagt? Das eine ist ja einfach nur eine Vorstellung. Man stellt sich vor, wie der Absender es zu einem sagt, wie er gerade lächelt. Und das andere, das ist ja das echte Leben, das ist ja viel, viel mehr. Da kommt ja, die Person mag zwar das Gleiche sagen, ich mag auch da stehen und sagen, ich mag dich und dabei lachen und vielleicht auch dann umarmen, aber es kommt ja noch viel, viel mehr rüber. Und irgendwann kennt man sich vielleicht so gut, dass schon das kleinste Augenzwinkern irgendwas sagt, wie derjenige das meint. Also wie das echte Leben kommt da einfach viel, viel mehr rüber. Man könnte es ein Stück weit wie mit Essen bei McDonald's vergleichen. Du sitzt ja da und es sieht auch aus wie ganz normales Essen und es schmeckt ja auch super, super gut, aber irgendwie hast du beim Rausgehen eigentlich schon wieder Hunger. Also es macht nicht so richtig satt. Und diese Beziehungen machen irgendwie auch nicht so richtig satt. Wenn man mal fragt, wie hat sich eigentlich unser Gemeinschaftsleben durch soziale Netzwerke, also wir sagen Facebook, weil das das häufigste ist, das größte, wie hat sich unser Leben dadurch eigentlich verändert? Und da zeigen verschiedene Studien eigentlich ein gemeinsames Ergebnis, dass es eigentlich immer mehr sogenannte Weak Ties gibt. Das sind lockere, oberflächliche Kontakte. Also man kennt eigentlich nur mehr Ausschnitte von den anderen Personen. Da, wo einer der andere halt ein Stückchen reinschauen lässt. Und diese Beziehungen werden ganz, ganz stark kontrolliert, wie man das bei der Annika hier gesehen hat. Also ich steuere ganz klar, welchen Eindruck die andere Person von mir hat. Und das ist heute möglich, das war früher schwieriger. Man kann Freitagabend in die Disco und dann bis Samstagmorgen 5 Uhr früh auf den Tischen tanzen, stockbetrunken, mit einer Freundesgruppe und dann aber auch ganz brav Sonntagnachmittag 4 Uhr beim Familienkaffee sitzen, weil sich die Parteien eigentlich nicht mehr begegnen. Es wird heute immer leichter möglich dadurch, eben durch diese Kontakte. Die Gefahr besteht dadurch, dass jemand bei den Weak Ties eben stehen bleibt, dass es nicht mehr zu Strong Ties dann kommt. Also das sind dann starke oder enge oder intensive Beziehungen. Also indem man sich wirklich intensiv begegnet, wo man sich auch korrigieren kann und was Negatives sagen kann, weil je besser und intensiver man sich kennt, desto mehr kann man sich auch seine Schwächen und eben eingestehen und voreinander zeigen. Was hat das Ganze für Folgen? Ist es gut, ist es schlecht? Wie so oft, hat es beide Seiten. Gut ist sicherlich, dass man sich heutzutage wirklich seine Freunde selber aussuchen kann. Früher warst du einfach in deinem Dorf und hast die Leute gehabt, die da sind. Und damit musst du dich zufrieden geben. Heute kannst du eigentlich, hast eine viel größere Auswahl. Du kannst, wenn du jemanden einmal begegnest, wirklich weltweit zumindest noch Kontakt halten mit den Leuten. Und wirklich, manche empfinden auch am PC einfach einen gewissen Schutz, eine Geborgenheit. Weil, das ist Licht. Die Person fühlt sich am PC wirklich sicher. Und kann sich da auch viel mehr öffnen, als sie das vielleicht im echten Leben so möglich wäre. Das Schlechte an der ganzen Sache ist aber, trotz einer Flut an Kontakten, kann es wirklich zu einer Vereinsamung kommen. Weil das Ganze eben oberflächlich und distanziert ist. Es befriedigt eben nicht wirklich unsere Bedürfnisse. Dieser Smile ist ja nur ein vorgestelltes Lachen, aber kein echtes. Diese Umarmung ist nur eine vorgestellte Umarmung, keine echte. Und es ist auch so, dass nicht mehr du selbst als Person wertgeschätzt wirst und akzeptiert wirst, sondern das Bild, das du von dir erzeugst und online stellst. Wenn man wirklich mal die Facebook-Profile durchschaut, es gibt ja keine. Es sind eigentlich nur schöne oder lustige Menschen da. Irgendwie niemand stellt ein hässliches Bild von sich als Profilbild hin. Und das kann sogar so weit führen, dass es wirklich zu Persönlichkeitsstörungen kommt. Wenn wir nochmal zu dem Typen von vorher gehen, der kann sich ja wirklich fragen, Mensch, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Bin ich dieser krasse Partymensch? Bin ich mehr der Familienmensch Sonntagnachmittag? Kann da verloren gehen. Und denke, wenn man das zusammenfassen kann, wenn man damit richtig umgeht, dann kann das ganz gut und nett sein. Einfach um mit Leuten Kontakt zu halten und auch Dinge zu organisieren und einfach mal so zu chatten. Aber ich fände es schlecht, wenn jemand wirklich nur noch auf Facebook oder auf virtuelle Freunde setzen würde. Das ist dann soziale Unterernährung. Und dass das eben nicht satt macht, das merkt man dann an diesem Gefühl der Einsamkeit. Und dann gibt es noch weitere Gründe für Einsamkeit. Und zwar, wenn man was Schlimmes getan, gesagt, gedacht oder einfach irgendwo versagt hat. Das kann dann auch zu Isolation führen. Wenn man dann denkt, das erwartet jetzt keiner von mir. Oder, die sind ja alle so heilig und brav und arbeiten im Jugendgottesdienst mit, da passe ich jetzt nicht mehr rein bei dem, was ich gemacht habe. In der Bibel gibt es auch ein Beispiel, ist eigentlich relativ bekannt, wie Petrus eben Jesus verrät und dann der Hahn dreimal kräht. Und dann er sowas gedacht haben muss, wie: Mensch, jetzt habe ich meinen Herrn verraten. Ich habe ihm ins Gesicht geschworen, dass ich es nicht tun werde. Und habe es trotzdem getan. Ich habe voll versagt. Jetzt müsste ich eigentlich, ich bin eigentlich kein Jünger mehr. Es wird auch beschrieben, dass er dann wirklich weint und einfach wegläuft, weil er dann allein sein möchte. Und diese Einsamkeit macht ihn dann wirklich anfälliger für Dinge, die ihm einfach der Teufel einflüstert. Martin Luther hat mal gesagt, nicht in der Menge, sondern in der Stille und Einsamkeit haben wir mit Teufeln und Dämonen zu kämpfen. Also da flüstert einem dann jemand ein, du bist nichts wert, du bist zu schlecht. Oder jetzt ist es eh schon wurscht, wenn du das gemacht hast, dann mach ruhig weiter. Und sogar Jesus, wenn man sich den anschaut, Jesus war auch manchmal allein. Er hat sich manchmal zurückgezogen von der Menschenmenge, hat allein gebetet, gefastet in der Wüste und am Ende hat er eigentlich ein ziemlich krasses Spektrum durchgemacht. Erst wurde er bejubelt, das wissen wir ja, mit den Palmzweigen, wo die Menschenmenge das Spalier gebildet hat, wo sie ihn alle wie ein König eigentlich empfangen haben. Und dann haben die Leute angefangen, sich zurückzuziehen. Er ist unbeliebter geworden, im Garten Gethsemane, da waren dann auch die 11 restlichen Jünger bei ihm. Dann hat ihn Judas verraten. Dann haben ihn die anderen Jünger verlassen. Der Markus ist ihm noch ein bisschen gefolgt und der Johannes. Und Petrus, der war wohl am längsten, zumindest in der Nähe von ihm. Und auch er verrät Jesus und läuft dann weg. Und jetzt ist Jesus allein. Und er ist nicht nur allein, sondern wirklich auch allein unter Feinden. Der ist ihnen schutzlos ausgeliefert. Er wird ausgepeitscht, es schreitet keiner ein, er wird ausgelacht, man macht seine Witze über ihn. Das ist quasi ein richtiges Hardcore-Mobbing, würde man heute sagen. Gott steht ihm noch bei. Er wird dann gezwungen, dass er sein Kreuz trägt zu seinem Hinrichtungsort, bekommt die Nägel in die Handgelenke eingeschlagen und immer noch ist eigentlich nur noch Gott bei ihm. Und jetzt beginnt sogar Gott, sein eigener Vater, sich zurückzuziehen von ihm. Er distanziert sich von ihm. Und er nimmt alle Sünde, die je getan worden ist und die je getan werden würde, weil sie einen riesen stinkenden, ekligen Berg, und lädt es auf Jesus auf das Kreuz ab. Und dann zieht er sich zurück zu ihm. Und das ist wirkliche Einsamkeit. Und Jesus ruft dann ja auch: Vater, warum hast du mich verlassen? Und das ist Einsamkeit, weil man von Menschen und von Gott verlassen ist. Also Einsamkeit vor Gott ist, was eigentlich jeder von uns an sich als gerechte Strafe in Ewigkeit erdulden müsste. Und wer dieses Angebot nicht annimmt, der wird es auch erleben, diese Einsamkeit. Wer in seinen Sünden bleibt, muss auch die Strafe wieder vertragen. Aber Gott überwindet es. Er weckt Jesus auf und jetzt kann man wieder mit Gott versöhnt werden, so heißt es mal in der Bibel. Man kann wieder eine Beziehung mit Gott haben. In Johannes 1, Vers 12 heißt es da: All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Also das, was uns von Gott getrennt hat, unsere Sünde, unsere Schuld, die hat jemand anderes getragen, hat unsere Strafe getragen, hat diese Einsamkeit für uns ausgehalten. Und das Krasse ist, dieser Jesus ist lebendig und möchte eine Beziehung zu dir haben. Er möchte eigentlich in dir wirken. Ganz einfach, weil er dich liebt, wie du bist. Er liebt nicht nur das Facebook-Profil, wo man sich geschönt darstellt, liebt auch nicht vielleicht heute die Maske, die du hier aufhast, oder nicht mal die Person, die du bei deinem besten Freund bist oder deinem besten Freundin, der du fast alles sagst, sondern komplett, voll und ganz, als ganze Person. Ich könnte fragen, warum? Warum wirklich mit den dunkelsten Dunkelheiten, die es in der menschlichen Seele gibt, als ganzer Mensch? Es gibt keinen Grund. Gott ist einfach so. Das ist sein Wesenszug. Kann man nichts dran ändern, kann man nichts machen. Und Gott fand es gut so und Jesus fand es auch gut. Der hat gewusst, was auf ihn zukommt und hat es trotzdem ausgehalten. Und Jesus hält uns eben seine Hand hin. Und durch den Glauben, durch das, unser Vertrauen schlagen wir darin ein. Also durch unseren Glauben wird diese Tat für uns wirksam und gültig, so wie es da heißt, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten. Wenn wir jetzt zurückkommen zu unserer Stelle im Prediger, da hieß es ja am Ende, 3 sind besser als 2. Wenn man die Verbindung zu Gott als dritten Strick hat, dann können eigentlich alle Stricke zu Menschen reißen, diese Verbindung zu Gott reißt nicht mehr. Damit möchte ich zum letzten und auch kürzesten Punkt kommen: Was kann man denn gegen die Einsamkeit machen? Und da muss man erstmal ganz ehrlich zu sich selbst sein, wo gibt es denn in meinem Leben schlechte Einsamkeit? Und das ist schon eine Überwindung, weil man wirklich sagen muss, ja gut, auf Dauer schaffe ich es halt eben nicht alleine. Und da ist das allererste, was ich schon gesagt habe, dass man die Beziehung zu Gott repariert und wiederherstellt. Weil ohne das alles andere leer und kraftlos bleibt. Und wenn diese Beziehung okay ist, dann werden auch die Beziehungen zu anderen Menschen heil. Da stehen in der Bibel einige Beispiele, zum Beispiel von Zachäus, dem Zöllner, und Josef gibt es einiges. Deshalb, das allererste, bring deine Sünden zu Jesus im Gebet. Sag ihm das ganz ehrlich heraus. Und auch wo mögliche Verbitterung oder Verletzung oder Versagen ist, sag das einfach. Und dann, dass Jesus in deinem ganzen Leben mit all deinen Schwierigkeiten Herr sein. Übergib ihm quasi das Steuer. Und wie geht es dann weiter? Mit Gott über dir und Jesus in dir kämpfen und voranschreiten. Das sind jetzt einfach Tipps von mir. Auf Leute zugehen, was riskieren. Weil wer wartet, bis er angesprochen wird, der wartet oft ziemlich lange. Ich spreche da selber aus Erfahrung, ich lerne da auch noch, mir fällt es ziemlich schwer, aber sprich selbst Leute an. Vielleicht blamiert man sich auch oder stellt sich mal komisch an, sagt was Blödes, aber Gott spannt ein Sicherheitsnetz unter einem. Man kann hinfallen und wieder aufstehen, man kann mehrmals hinfallen und wieder aufstehen. Wenn du jetzt mehr so ein Gastwirt-Typ bist, dann fang an, Leute einzuladen. Und wenn du mehr so ein Philosoph bist, dann überwinde dich halt und sprich Menschen an. Jemand hat auch mal gesagt, der beste Weg, neue Freunde zu finden, ist, selber ein guter Freund zu sein. Und deshalb sei selber einer. Davon gibt es nicht viele und auch kein Mensch hat viele gute Freunde, weil es einfach Zeit kostet. Aber in den Sprüchen heißt es nochmal, Sprüche 17, ein Freund steht alle Zeit zu dir. Auch in Notzeiten hilft er dir wie ein Bruder. Und da hat wieder jemand gesagt, also Freunde sind wie Sterne. Sie sind eigentlich immer da, aber in der Nacht sieht man sie leuchten. Also besonders da, wenn es einem dreckig geht, erkennt man, wer seine Freunde sind. Deswegen sei treu und bemühe dich, dass dir niemanden vergisst, der dir mal was Gutes getan hat. Und erwarte auch nicht etwas zurück, wenn du irgendwie in eine Beziehung investiert. Rechne da nicht im Kopf mit, okay, ich habe so viel gemacht, jetzt muss ich auch wieder so viel zurückgeben. Und vergib anderen. Wer Freundschaft halten will, der verzeiht Unrecht. Wer es immer wieder auftischt, der zerstört sie. Nächster Punkt, den ich wichtig finde, bring Dinge ans Licht. Also auf jeden Fall vor Gott. Einfach ganz radikal offen und ehrlich sein. Und wenn nötig, auch vor Menschen. Und dafür braucht man eben diese strong ties, wie wir es vorher hatten. Da muss man sich jemanden suchen oder jemanden beten, der wirklich, der einen versteht, der auch mal schon auch mal ehrlich ist und wirklich sagt ins Gesicht, wenn man Blödsinn macht, aber der deswegen nicht verurteilt. Und jemand, der auch wirklich wasserdicht ist, wo das halt am nächsten Tag nicht in der Zeitung steht, wenn man dem was sagt. Und grundsätzlich kann es lange dauern, bis solche Dinge, die dann oben hochkommen, heilen und dass trotzdem Narben übrig bleiben. Aber sie können auf jeden Fall heilen. Deswegen schieb das auch nicht auf. Lass nicht die Dinge an den Nagen und sich langsam festfressen, sondern mach es so bald wie möglich. Das ist auch noch so, häng nicht mit den falschen Leuten rum. Also sei da nicht naiv, glaub nicht, dass du Christ sein kannst, völlig ohne andere Christen. Weil das Umfeld, das prägt dann immer mehr als man meint, denke ich. Deswegen ist es da auch eine gewisse Vorsicht geboten. Es ist nicht vollständig, gibt es viel, viel mehr Tipps, aber das ist so, was ich halt für wichtig gedacht habe. Wenn ich nochmal zusammenfasse, was wir jetzt gehört haben. Wir haben von guter Einsamkeit gehört. Manch einer braucht davon mehr und manch einer weniger. Aber jeder braucht mindestens etwas Gemeinschaft und mindestens etwas Einsamkeit. Und wir haben auch von schlechter Einsamkeit gehört. Das wirklich gezwungene und ungesunde Einsamkeit ist. Und Einsamkeit, die auch rein virtuell nicht befriedigt werden kann. Und dann haben wir von Maßnahmen gehört gegen Einsamkeit. Und da ist das Wichtigste, dass die Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Dass man wirklich dann mit ihm oder seiner Kraft neue Beziehungen baut und dann in seiner Nähe und Gegenwart lebt. Gut, soweit von mir. Wie geht es jetzt weiter? Wir wollen jetzt einfach kurze Zeit der Stille für Gebet oder damit ihr nachdenken könnt haben. Und dann die Band wird dabei spielen und danach wird es noch einige Bandlieder geben. Wenn jemand irgendwas auf dem Herzen hat oder was loswerden möchte oder einfach für sich beten lassen möchte, dann kommt auf mich oder auf den Sebo oder auf die Leute, die hier vorne sind, zu. Und zum Abschluss noch ein Satz, der mir immer wieder Mut macht von einem ganz erfahrenen Seelsorger, der auch wirklich schon weit rumgekommen ist und der immer selbst sagt, ich habe eigentlich alles an Problemen schon gehabt. Fand ich immer gut. There is no single problem that the presence of Jesus can cure. Also es gibt kein Problem, das durch die Nähe von Jesus nicht gelöst werden kann. Es gibt kein Problem, das durch die Nähe von Jesus nicht gelöst werden kann.